Hier geht es darum, dass wir eine Datenbank oder ich ein Datenbanksystem vorstellen möchte, das etwa eine 18-jährige Geschichte inzwischen hinter sich hat, aber noch nicht besonders bekannt ist. Es ist seit 2 Jahren als Open-Source-Software zur Verfügung. Und ich sage mal, wir haben so etwa im Monat, das schwankt immer so zwischen 1.000 und 2.000 Downloads. Also es ist also durchaus angenommen worden. Hier geht es um eine terminologieorientierte Datenbank. Das ist, was das ist, das werden wir im Folgenden gleich sehen. Ich werde kurz darauf eingehen, was eine Datenbank an sich ist. Das ist ja nicht immer ganz verständlich, zumal wir mit sehr vielen verschiedenen Datenbanken zu tun haben. Und hier in diesem Fall werden wir das anhand von Schemaebenen klassifizieren. Wir werden einige Maße für Schemata uns kurz mal anschauen und werden etwas mehr darüber erfahren, was man unter einer intelligenten Datenbank verstehen kann. Und last but not least werden wir einige Datenbanktools vorstellen, die es etwas einfacher machen, mit so komplexen Strukturen zu arbeiten. Ganz kurz zur Übersicht. Data Item oder ein State ist ein Gegenstand, der aus 4 Komponenten besteht, aus Objektidentifikation, aus Zeit T, aus einer Eigenschaft oder Property P und einem Value. Die sind im Allgemeinen so strukturiert, dass es einen abstrakten Zustand gibt, der durch Objekt, Zeit und Property beschrieben wird. Das heißt, jeder Value bedarf dieser 3 Größen, um eindeutig identifiziert werden zu können. So, und daraus ergibt sich dann also eine State-Function und die sagt einfach, der Wert ist eine Funktion von Objekt, Zeit und Eigenschaft. Das ist ganz klar, wenn ich sage 1,78, dann ist das keine Aussage, sondern es ist einfach eine Zahl. Und erst wenn ich gesagt habe, was das Objekt ist, also ich zum Beispiel, oder zu welchem Zeitpunkt, und dass es sich um meine Größe, um meine Körperhöhe handelt, dann habe ich tatsächlich einen kompletten Zustand beschrieben. Eine Datenbank ist jetzt eine Art von Container, der es erlaubt, auf Data-Items zuzugreifen, das heißt Values oder Werte für diese 3 Komponenten bereitzustellen. Dabei wird die Zeit allerdings oft etwas ignoriert, weil man immer davon ausgeht, das sind die aktuell gültigen Daten. Insofern gibt es also viele Datenbanken, die bei der Zeit einfach die Annahme machen, das ist eben die aktuelle Zeit. Aufgrund dieser Definition von Daten oder von Datenzuständen können wir 4 verschiedene Schema-Levels unterscheiden. Das sind die P0-Datenbanken, die sind also, wir nennen das auch immer Krümel-Datenbanken, das sind also Datenbanken, wo die Values direkt durch diese 3 identifizierenden Größen beschrieben werden. Typischer Vertreter dafür, also eine ganz klassische P0-Datenbank ist HBase. MongoDB ist ein bisschen daneben, weil Objekte identifiziert werden, aber es gibt kein Property-Schema, also haben wir die auch als P0-Datenbank erstmal klassifiziert. Das ist aber strittig, also das muss man jetzt auch nicht ganz so wörtlich nehmen. Die typbasierten Schemata, die basieren einfach darauf, dass man bestimmte Eigenschaften, bestimmte Properties zu Typen gruppiert, also in Tabellen oder in Objekttypen und dadurch eine Schemaanforderung entwickelt, die besagt, okay, also alle meine Properties, die ich haben will, die müssen in irgendeiner Weise zu Typen zusammengefasst sein. Klassische Vertreter dafür sind relationale Datenbanken, die es ja in großer Vielfalt gibt. Es gibt dann, Anfang der 90er Jahre, gab es dann eine weitere Entwicklung zu Collection-Schemata. Collection-Schemata sind also solche, die Mengenkonzepte in das Schema mit einbeziehen. Also ich habe eine Person, die hat natürlich Name und Vorname, das wäre noch typbasiert, aber dann hat die Person auch Kinder. Und Kinder ist eben nicht mehr als Attribut oder so etwas in einer relationalen Tabelle zu fassen, sondern ist ein komplexes Konstrukt, das als Property in diesen Schemata auftritt. Das heißt, Collection-Schemata unterstützen neben den einfachen Eigenschaften auch die konzeptionelle Beschreibung von Mengen. Da haben sich dann, also ohne dass das theoretisch vielleicht so beschrieben war, weil diese Klassifikation ist erst später entstanden, kamen also die objektorientierten Datenbanken, die genau das gemacht haben. Da gibt es eben die typischen Vertreter Versand, DB, Object Store und vielleicht noch 10 andere. Und dann gibt es Classification Schema. Das ist noch eine Ebene höher, weil sich ein Klassifikationsschema damit befasst, wie Mengen untereinander oder sich zueinander verhalten, also Mengenhierarchien bilden. Das ist typisch ausgenutzt worden, diese Eigenschaft, ohne dass es explizit zu Datenbankschema erklärt wurde, bei Data Warehouse Modellen. Und dann haben wir die Datenbank Odabar genau auf diesem Level aufgebaut, wobei wir derzeit noch nicht alle Anforderungen des P3-Schemas erfüllen, aber eine ganze Reihe davon. Also zum Beispiel die Darstellung von Mengenhierarchien oder eben auch hierarchisch strukturierte Klassifikationen. So, nun haben wir die vier verschiedenen Ebenen und es gibt auf all diesen Ebenen gibt es Beispiele für Datenbanken und man kann jetzt so ein paar Measures einführen, die ein bisschen verdeutlichen, wie die Datenbanken untereinander sich zueinander verhalten und wofür die eine oder die andere vielleicht gut oder besser geeignet ist. Das eine sind die Schemaanforderungen, das heißt also alles das, was ich wissen muss, um so ein Schema zu definieren. Zweites, zurzeit sehr häufig, gerade bei den Key-Value-Stores gestresste Kriterium ist die Read-Performance, also wie kann ich möglichst schnell an Daten herankommen. Query-Performance ist dann schon wieder etwas anderes, es ist also wie schnell reagiert eine Datenbank auf Anfragen unterschiedlicher Komplexität. Partition-Toleranz ist wichtig, wenn wir mit verteilten Datenbanken arbeiten wollen. Da gibt es dieses berühmte CAP-Problem, das einfach sagt, okay, ich kann von drei Dingen, nämlich von Konsistenz, Verfügbarkeit und Partitionierbarkeit, kann ich immer nur zwei zur vollständigen Zufriedenheit erfüllen. Das ist bisher nicht widerlegt worden und spielt also gerade bei der Konsistenzfrage eine große Rolle. Dann haben wir die Konsistenzsicherung der Datenbanken. Da gibt es dieses ACID-Kriterium, also Atomicity, Consistency, Identifiable und Durability. Das sind Anforderungen, die sozusagen an eine Datenbank gestellt werden, die hohe Konsistenzforderungen hat und die vor allen Dingen im Zusammenhang mit relationalen Datenbanken aufgekommen sind. Active Database Support ist eine Eigenschaft von Datenbanken, so viele Signale und Informationen an Anwendungen zu senden, dass Anwendungen aufgrund dieser Informationen agieren können und deshalb werden die Datenbanken, die diese Eigenschaften erfüllen, eben dann auch aktive Datenbanken genannt, obwohl sie natürlich genauso passiv auf der Platte herumliegen wie viele andere. Aber daraus entstehen ganz neue Möglichkeiten. Transaktionssupport, dazu muss man nicht viel sagen. Dann gibt es Kosten, Data Layer Cost, das heißt also die Kosten, die entstehen, bis ich die Daten so weit hochtransformiert habe, dass sie dem Objektmodell meistens oder überhaupt dem Applikationsmodell entsprechen oder und dass ich diese Daten vernünftig verarbeiten kann. Und es gibt Entwicklungs- und Wartungskosten, diese Faktoren haben wir jetzt mal ein bisschen zusammengestellt und mal geguckt, so als grobe Abschätzung, wie sich diese Datenbanken auf den verschiedenen Ebenen da verhalten. Es gibt natürlich sicherlich noch eine ganze Reihe anderer Maße, aber hier wollen wir uns auf die beschränken. Wenn wir uns Key-Value-Stores und Document-Stores angucken, dann ist es so, dass die Schemaanforderungen ganz gering sind. Das ist natürlich sehr schön, da muss man nicht viel lernen, da kann man gleich anfangen. Die Read-Performance ist ungeheuer hoch, also kaum vergleichbar mit den meisten anderen Datenbanksystemen. Dafür ist aber die Anfragen-Performance entsetzlich niedrig, weil eben alles aus diesen Krümeln sozusagen zusammengesammelt werden muss. Die Datenbanken dieser Kategorie sind meistens partition-tolerant, das heißt, sie lassen sich verteilen, lassen sich auf verschiedenen Systemen, Rechnersystemen weltweit auch in mehreren Versionen bereitstellen. Aber das hat natürlich den Nachteil, dass sie nicht asset-compliant sind oder nur zum Teil, weil sie eben nicht immer zu jedem Zeitpunkt konsistent sind. Das heißt, es gibt zwischendurch immer Zustände, die fast richtig sind, aber eben nicht ganz. Das ist bei solchen Sachen wie Webbrowsern oder so, ist das relativ uninteressant, weil es letztlich egal ist, ob ich 9 oder 10 Hits bekomme oder so. Den einen kriege ich dann eben am nächsten Tag, wenn ich nochmal frage. Aktiv-Database-Support entfällt bei diesen Datenbanken vollständig. Das werden wir nachher noch sehen, warum das so ist. Transaktionen werden in begrenztem Maße unterstützt. Die Data-Layer-Costs sind natürlich hoch. Und Entwicklungs- und Wartungskosten, also Wartungskosten für Applikationen jetzt, nicht für die Datenbank, sondern für die Applikation, sind auch vergleichsweise hoch. Also ein Datenbanklevel, das wunderbar ist für Projekte mit einer einfachen Datenstruktur und sehr großen Datenmengen. So, bei Relationalen verändert sich das ein bisschen, die Schemaanforderungen, die schießen sofort etwas in die Höhe. Man muss also schon einiges tun, bevor man ein relationales Schema definiert hat. Die Read-Performance ist immer noch gut, aber eigentlich ist sie ähnlich gut wie bei den Key-Value-Stores. Die Query-Performance ist besser als bei Key-Value-Stores, aber wir sehen schon, die ist noch lange nicht befriedigend. Partition-Toleranz ist bei den meisten relationalen Systemen nicht gesichert. Dafür sind die meisten nun wieder asset-compliant. Active-Database-Support basiert auf der Generierung von Events und da unterstützen relationale Datenbanken einen Teil, der aber relativ stark eingegrenzt ist, weil er sich im Wesentlichen auf Events auf der Typebene beschränkt und das ist für Active-Database-Support einfach zu wenig. Transaction-Support ist im Allgemeinen gut entwickelt und die Kosten für Data-Layer, die sinken natürlich, weil man einfach schon vieles zusammengesammelt hat und weil es auch standardisierte Anfragen wie SQL gibt. Bei den nachzusetzen, diese Datenbanken sind natürlich für etwas komplexere Datenstrukturen gut geeignet und auch für große Datenmengen. Was die Komplexität der Daten angeht, kommt man da aber relativ schnell an Grenzen, wo es dann nicht mehr handhabbar oder sehr schwer wartbar wird. Objektorientierte Datenbanken haben nochmal gesteigerte Schemaanforderungen, weil das Schema deutlich komplexer und komplizierter ist. Das erhöht natürlich auch den Lernaufwand, um ein solches Datenbanksystem zu bedienen und dadurch wird es insgesamt auch etwas, es ist nicht ganz so verbreitet. Diese Datenbanksysteme erfreuen sich nicht einer so großen Verbreitung wie die vorher genannten. Die Read-Performance ist geringer, das hängt mit der Organisation der Daten zusammen, das heißt, die Zugriffe auf die einzelnen Daten sind komplizierter. Dafür ist die Query-Performance deutlich besser, weil man eben nicht mehr lauter SQL-Anfragen, also Tabellen miteinander vergleichen muss, sondern über diese Collection-Konzepte direkten Zugang auf die verlinkten Instanzen hat. Die Partition-Toleranz sinkt aus dem gleichen Grunde erheblich. Da kann man natürlich etwas gegensteuern, aber das wird dann insgesamt sehr aufwendig, ist aber auch eher nicht Ziel der objektorientierten Datenbanken. Dafür ist ein hohes Maß an Konsistenz gefordert und die potenzielle Unterstützung für Active Databases erhöht sich, wenn diese objektorientierten Datenbanken, also neben den Events auf der Typebene, auch Events auf der Property-Ebene oder auf der Collection-Ebene zum Beispiel generieren. Das ist aber bei den wenigsten objektorientierten Datenbanken tatsächlich der Fall. Sie könnten es, aber sie tun es halt nicht. Aber das kann ja noch kommen. Transaction-Support ist aufgrund der hohen Konsistenzanforderungen auf jeden Fall gefragt und wird auch unterstützt. Und was sinkt, sind die Data-Layer-Costs und die Entwicklungs- und Wartungskosten für die Software. Also geeignet besonders für Projekte mit komplexen Datenstrukturen, also Datenstrukturen, die auch vielfältig miteinander verlinkt sind und mittleren Datenmengen. Das heißt also jetzt nicht 1000 Sätze, sondern das heißt vielleicht 1 Million oder 10 Millionen oder so. Terminologieorientierte Datenbanken, das ist dann sozusagen die Stufe 3. Die Schemaanforderungen an terminologieorientierte Datenbanken sind nochmal gestiegen gegenüber den objektorientierten. Das heißt also noch, die Lernkurve verhält sich noch schlechter. Die Read-Performance ist etwa gleich schlecht wie bei objektorientierten Datenbanken. Die Query-Performance wird nochmal etwas verbessert. Partition-Toleranz ist kaum gegeben, aber dafür vollständig Asset-Compliant. Und die Unterstützung für aktive Datenbanken ist deutlich ausgeprägter als bei objektorientierten Systemen. Transaction-Support kann man nur sagen, okay. Und dann gibt es sehr geringe Data Layer Costs, weil es also kaum die Notwendigkeit gibt, auf der Datenebene Daten zusammenzustellen. Das ist praktisch alles schon da. So, und ebenso verhält es sich mit den Entwicklungs- und Wartungskosten. Und ähnlich wie objektorientierte Datenbanken sind diese natürlich auch für mittlere Datenmengen und sehr komplexe Datenstrukturen geeignet. So, hier haben wir mal so ein bisschen eine Abschätzung für die Entwicklung der Wartungszeiten nach Complexity. Versucht, das darzustellen. Das sind keine exakten Measures. Das ist das, was wir zum Teil woanders gelesen haben, was unserer eigenen Erfahrung entspricht. Tatsache ist auf jeden Fall, dass die am Beginn der Benutzung durch die hohe Lernkurve der Aufwand sehr hoch ist. Das macht man dann erst in späteren Phasen wett, weil man dann sozusagen diese Lernkurve überwunden hat und eigentlich mit dem System geübt umgehen kann. Der Unterschied zwischen terminologieorientierten und objektorientierten Datenbanken ist nicht so sehr groß, da die nahtlos aufeinander aufsetzen. Das heißt, wir haben zumindest bei Odaba versucht, eine strikte Erweiterung des objektorientierten Schemas zu machen, sodass man also ein objektorientiertes Schema durchaus upgraden kann zu einem terminologieorientierten. Wenn wir also mal sagen, dass die Intelligenz des Datenbanksystems sich ausdrückt, nicht darin besteht, aber sich ausdrückt in der Komplexität des Schemas, dann kann man im Allgemeinen sagen, dass je intelligenter eine Datenbank ist, je weniger intelligent eine Datenbank ist, desto schneller kann sie auf Satz- oder Data-State-Ebene oder Data-Item-Ebene zugreifen. Je intelligenter die Datenbank ist, umso einfacher wird aber die Wartung und Entwicklung solcher Systeme. Die Schlüsselfrage ist, was können wir machen, um diese Lernkurve bei diesen Datenbanksystemen flacher zu gestalten. Hier ist mal so ganz kurz umrissen, also Terminologie, weshalb terminologieorientierte Datenbanken. Die Datenbanken richten sich strikt nach den Regeln, die wir in unserer Umgangssprache benutzen. Das heißt, sie hat die Gegenstände, die ein Terminologiemodell, da gibt es also auch entsprechende Literatur darüber, umfasst, das sind also Konzepte, das sind Typen, das sind Klassifikationen, Kategorien, naja und so weiter. Hier ist also bloß ein Teil, also nur die wichtigsten sind hier mal aufgeführt und in ihrer Beziehung dargestellt. Da sieht man schon, das wird ein bisschen kompliziert, darüber denkt man beim Sprechen meistens nicht nach. Also wenn man redet, dann hat man alle diese Dinge parat und man bedient die. Und hier ist eigentlich nur etwas gemacht worden, dass das, was wir tagtäglich praktizieren, unterlegt wurde, analysiert wurde, wie diese Dinge zusammenhängen. Und dann haben wir festgestellt, was keine große Überraschung war, es gibt zwischen den meisten dieser Dinge, die wir im täglichen Ablauf benutzen, Parallelen zu den technischen Begriffen. Also Klassifikation entspricht einer Enumeration, wenn wir mal davon ausgehen, dass Enumerations eben auch hierarchisch sein können. was kein praktisches Problem ist. Dass Enumerations wieder als Kategorie natürlich wieder auf einen Typ verweisen können und so weiter. Es gibt immer wieder ein paar kleine Erweiterungen, die sich aus dem Sprachmodell ergeben, die wir in die Datenbankkonzepte mit übernommen haben, um dieses Datenbankmodell also möglichst nah an die Anforderungen der natürlichen Sprache heranzubringen. Die Konzepte des Terminologiemodells sind im Terminologiemodell 2. Bei Wikipedia gibt es, glaube ich, zurzeit nur das Terminologiemodell 1. Das ist ein bisschen unterentwickelt. Auf unserer Webseite gibt es dann auch schon die neuere Version vom Terminologiemodell 2, die also genau diesen terminologischen Hintergrund beschreibt. Grund dabei oder der Vorteil davon ist, dass ich also mit dem Kunden direkt reden kann. Ich rede in seiner Begriffswelt, ich lasse mir von ihm seine Konzepte, seine Ideen erklären und dabei stellen wir sozusagen im Terminologiemodell schon die konzeptionellen Zusammenhänge dar und dann ist es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt, also ein Knopfdruck sozusagen und wir haben 80% des Datenmodells. Wir haben also schon eine Dokumentation, weil wir alles mitgeschrieben haben, was der Kunde wollte. Und wir haben gleichzeitig schon ein Datenmodell. Das ist schon mal ein ganz guter Schritt. Das ist aber nur der Anfang. Das ist sozusagen der statische Teil der Intelligenz von Datenbanken, die sowohl, also man kann sagen, eigentlich sind P2, aber auch P3 Datenbanken in gleicher Weise intelligenzfähig. Also Punkt 1 ist eine komplexe Schemadefinition. Das zweite ist ein erschöpfendes Event-Handling, also vor allem auch das Signalisieren von Events und die Möglichkeit, Events properly zu behandeln. Und was also noch wichtiger ist, terminologieorientierte Access-Mechanismen. Also sozusagen, wie wir es im vorherigen Vortrag gesehen haben, zuzugreifen in einer Form, die der menschlichen Sprache zumindest schon etwas näher kommt als ein SQL-Statement. Terminologieorientierung ist eigentlich das Schlüsselkonzept, weil es uns lehrt, wie wir die Welt sehen und nichts liegt näher, als die Welt so abzubilden, wie wir sie sehen. Also wenn wir erkannt haben, wo unsere Beobachtungsfehler liegen. Also wenn wir da in die Tiefe gegangen sind und die Zusammenhänge und das Wesen dieser Dinge erkannt haben, dann sind wir auch in der Lage, ein Problem adäquat abzubilden. Und das ist meistens von sehr langer Dauer, von Erweiterungen mal abgesehen. So, was ist jetzt, kommen wir langsam zum Kern der Sache. Also nach dieser ganzen theoretischen Umschreibung nähern wir uns dem, was ODABA ist. ODABA ist also nicht nur eine Datenbank, ODABA ist ein Tool, mit dem wir sozusagen die Anforderungen, die in menschlicher Sprache ausgedrückt werden, umsetzen in Datenbankmodelle, also deshalb terminologieorientiertes DBMS. Das sieht auch in der Datenbank dann fast genauso aus wie im Terminologiemodell. Also das Schema unterscheidet sich nicht oder nur um technische Erweiterungen von dem, was wir in der Begriffswelt sozusagen in unseren Konzepten ausgedrückt haben. Es gibt aber eben genau um dieses Problem der hohen Lernkurve zu überwinden, haben wir versucht, eine Reihe von Tools mit bereitzustellen, sodass das System insgesamt leichter zu benutzen wird. Wenn man also ein ODABA-Schema in ODL skripten will, dann hat man einfach die Möglichkeit, ganz viele Fehler zu machen und das will man nicht. Also ist es schon besser, man hat irgendwie eine GUI, wo man auch ein paar adäquate Eingabehilfen hat, wo man ein bisschen mehr Informationen hat, Wizards und so weiter. Also deshalb die Ode, deshalb eine Serie von Werkzeugen, mit denen wir genau diese Entwicklungstechnologien befördern. Der interessante Punkt ist, dass sich hier Entwicklung und Kombination miteinander mischen, miteinander verbunden werden. Das hat zwei Vorteile. Das erste ist, ich bin angehalten, mir am Anfang zu überlegen, was ich machen will. Das ist nicht immer bequem. Manche möchten gerne gleich loslegen. Aber es ist nützlich auf längere Sicht. Und das zweite ist, dass ich also, wenn ich fertig bin mit meiner Entwicklung im Allgemeinen, auch wieder fast auf Knopfdruck mir entsprechende Dokumentationen, Webseiten und so weiter generieren lassen kann. Das System ist auf Linux, also wir sind da nicht kleinlich, wir stellen es auch auf Windows bereit. macOS ist im Moment noch unter Test, da sind wir noch nicht ganz durch. Und Sun Solaris kann man inzwischen vergessen, das war vor einigen Jahren nochmal spannend. Also auf diesem System ist Odabar als Open Source Software steht zur Verfügung. Und neben dem, was ich jetzt eben schon zu den Tools angedeutet habe, gibt es eine Reihe, die zähle ich jetzt nicht alle auf, das kann man dann nachlesen, eine Reihe von technischen Extras, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sind. Active Data Link ist eine Technologie, die es möglich macht, dass ich praktisch, nachdem ich das Datenmodell designt habe und nachdem ich meine Applikation designt habe, ohne eine weitere Zeile Code Applikationen machen kann mit Bäumen und Forms, die eingestellt werden automatisch, die Daten, die automatisch gespeichert werden und so weiter. Ich komme also sehr der Möglichkeit des Fast Prototypings nahe, weil ich in wenigen Tagen komplexe Anwendungen für den Nutzer bereitstellen kann, einfach zeigen kann, so läuft's. Und dann hast du noch die Möglichkeit, die GUI, Steuerelemente, Knöpfe, Toolbars und so weiter anzuordnen oder jene. Man kann also spielen mit der Anwendung und man hat noch gar nicht viel investiert. Die Tools, natürlich sind es Intelligent Tools, hoffen wir, umfassen Code-Generatoren für verschiedene Programmiersprachen. Also zurzeit unterstützen wir JavaScript, C++ und ich weiß nicht, was wir noch. Achso, PHP, ne? PHP noch. Wir arbeiten zurzeit auch an der Java-Unterstützung. Das ist aber noch ein bisschen, das ist noch ein kleiner Weg hin. Wir stellen Dokumentgeneratoren für LibreOffice bereit, die also aus dem, was man da so zusammengesammelt hat, an Dokument-Topics Dokumente generiert. Wir haben ein objekttypbasierten GUI-Designer. Die ganze GUI basiert auf Qt, womit wir eigentlich sehr zufrieden sind. Den Datenbankzugriff haben wir entsprechend den Anforderungen, die ich vorhin formuliert habe, versucht, so weit wie möglich zu vereinfachen. Wir unterstützen natürlich, weil es der ODMG-Standard für objektorientierte Datenbanken, die wir einschließen wollen, verlangt OQL-Anfragen, benutzen sie aber nicht, weil es eigentlich zu umständlich ist. Viel interessanter und viel spannender sind Operationspfade, das sehen wir gleich nachher mal, aber auch prozedurale Abfragen, die aussehen im Grunde genommen wie ein Programm, was wir über das Odabar-Script-Interface OSI realisieren. Der Administrationsaufwand, der kann im Extremfall auf Null runtergefahren werden, weil Odabar also durchaus kann man starten, ohne dass man einen Server installieren muss. Dann hat man die Datenbank einfach in der Datei, die man dann auch, wenn es einem nicht gefällt, wieder wegschmeißen kann. Also gerade für die Prototypentwicklung ist das sehr erleichternd, dass man sich mit diesen ganzen Dingen nicht beschäftigen muss. Es gibt die Zeitversion wird unterstützt, sowohl bei Datenversionierung als auch bei Schemaversion. Und natürlich schließt das ein die Online-Schema-Evolution. Das heißt, wenn ich Änderungen am Schema mache, muss ich die Datenbank nicht reorganisieren, sondern das passiert automatisch auf Anforderung. Es gibt, ist eigentlich mehr zur Beruhigung unserer Kunden gedacht, war aber auch theoretisch eine ganz interessante Herausforderung. Nachdem wir festgestellt haben, dass die Datenmodelle auf den verschiedenen Schemaebenen äquivalent sind. Das heißt, dass es nur eine Frage ist, was sagt man im Schema und was macht man auf der operationalen Ebene, haben wir gesagt, gut, also wenn das theoretisch stimmt, dann müssten wir eigentlich auch einen Multiple Storage Support bereitstellen können und haben ein OR-Mapper-Layer dazwischen gepackt, sodass ich die Daten entweder in einer relationalen Datenbank spiegeln kann oder auch das ganze System auf einer relationalen Datenbank laufen lassen muss. Dann liegt allerdings darüber so eine diese OR-Mapper-Schicht, da ist nochmal so ein persistenter Teil, Aufsatz erforderlich, der nämlich genau diese Mengenbeziehung und die Mengenunterstützung realisiert. Ja, gut, Nested Transactions. Retransactions ist ein Konzept, das ist wichtig, wenn man viel mit Events arbeitet. Weil man Events nicht immer pausenlos feuern kann, dann kommen Anwendungen ganz schön durcheinander. Also cached man die Events in einer Retransaction und gibt die erst dann frei, wenn die Transaktion beendet ist. Das hat dann wiederum zur Folge, dass diese Events auch optimiert werden können und unnötige Events vermieden werden können. Die Eventgenerierung und Eventbehandlung erfolgt in Oderbar, also auf den oberen Ebenen, Datenbank, Object Space, auf der Typebene, aber eben auch auf der Property-Ebene. Das heißt, jedes einzelne Attribut, was geändert wird, feuert ein Event, sodass die Anwendung zum Beispiel in der Lage ist, wenn ich ein Geburtsdatum gespeichert habe und ich habe ein transientes Feld, was ich aus dem heutigen Datum minus Geburtsdatum errechne, das definiere ich so im Schema, dann kann also aufgrund der Änderung des Geburtsdatums diese abgeleitete Information sofort neu berechnet werden. So, Client-Server, da haben wir also, wie ich schon sagte, das No-Server-Modell. Wir haben den Oderbar-Server, das ist ein LAN-Server, der im LAN optimal arbeitet. Und wir haben einen Replication-Server, wo ich dann also auch über Bridges Datenbanken weltweit verteilen kann. Da muss ich dazu sagen, es geht hier nicht darum, dass die Datenbankinhalte an verschiedenen Orten stehen, aber dass Replikate der Datenbank an verschiedenen Orten erscheinen können, sodass ich also da die Zugriffsperformance verbessern kann. So, nun kommen wir mal zum Datenbank-Access. Der Hauptanteil beim Datenbankzugriff läuft über C++. Wir unterstützen mittlerweile auch .NET. Mono haben wir wirklich noch nicht wirklich ausprobiert, aber .NET, also C-Sharp läuft. Java ist im Moment in der Entwicklung, wird es also demnächst geben. So, und hier habe ich jetzt mal so ein kleines Beispiel für so ein OSI-Skript gemacht, wo wir einfach mal rauskriegen wollen, wie viel Enkel eine Person hat. Das ist natürlich eine Klassenmethode, das sieht man also daran, dass Funktion gescoped ist. Im oberen Teil habe ich mal das prozedurale Vorgehen einfach über eine Weilschleife. Diese OSI-Skriptsprache ist ganz stark an C++ und Java angelehnt, sodass sie also relativ leicht zu erlernen ist. Es gibt einen kleinen Unterschied, das ist, dass ich in diesen Funktionen Blöcke für die Fehlerbehandlung und für die Variablendeklaration einfügen kann bzw. muss. Aber es gibt auch, wie wir unten auf den letzten drei Zeilen sehen, wäre dann so ein Operation Pass, eine stark vereinfachte Variante, wo ich einfach sage, okay, die Kinder aller Kinder und davon die Anzahl. So, und dann habe ich eben raus, wie viel Enkelkinder eine Person hat. Man kann das mal versuchen, in der SQL-Abfrage zu packen und dann wird man schon merken, dass es dann doch ein bisschen aufwendiger wird. So, die Oderbar-Schema-Features. Also ich habe sie im Wesentlichen schon genannt, Mengenrelationen und Mengenhierarchien. Zusätzlich unterstützen wir Namespaces, Objektspace-Hierarchien. Das sind einfach so abgetrennte Bereiche, wo sozusagen Daten in einer Datenbank aber doch relativ getrennt voneinander abgelegt werden können. Transiente Properties und um also ein bisschen das zu können, was Key-Value und Document-Stores können, nämlich flexibel zu sein, haben wir ähnlich so wie bei Python oder so, haben wir also Extension-Properties zugelassen. Das heißt, ich kann die meisten Objekttypen zur Laufzeit um neue Eigenschaften erweitern. Das ist ganz schön, weil manchmal fällt einem ein, ach, ich wollte ja hier noch eine Bemerkung ranmachen oder irgend so etwas. Daten- und Schema-Versionierung hatte ich schon gesagt. Causality, also Ereignis- und Reaktionsschema, dass ich sage, also bestimmte Zustandsänderungen an einem Objekt sollen eine bestimmte Reaktion ausführen, sind ebenfalls eine Eigenschaft von Oderbar. Erweiterte Methodentypen, also neben Funktionen, die ja als Methoden im Allgemeinen bekannt sind, unterstützen wir Dokumente als Methode, aber auch eben GUI-Forms. Eine GUI-Form ist eben nichts weiter als eine Anzeigemethode einer Klasse. So, also Wir können von komplexen Schemamöglichkeiten eine Menge gewinnen, vorausgesetzt, dass das Datenbank die Schemakonsistenz garantiert. Das heißt, alles das, was ich im Schema sagen kann, von der Datenbank auch gesichert wird. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt also einige objektorientierte Datenbanken, die zum Beispiel die Inverse-Beziehung zwischen Relationships nicht explizit unterstützen. Da muss man sich dann immer in der Anwendung selber drum kümmern. Dann nützt mir das Verfahren nicht allzu viel, weil damit dann wieder ganz viel Transaktions- und Locking-Probleme und so weiter auftreten. Also angestrebt wird eigentlich, also zumindest, dass es wählbar ist, dass man das einschalten kann, ob man die volle Konsistenz haben will oder nicht, aber sie sollte auf jeden Fall von einem Datenbanksystem gewährleistet werden. So, da gehe ich mal ein bisschen durch. Das sind einfach jetzt diese Business Rules. Wir sagen, alles das, was auf der Datenbank an Events anfällt, das macht eigentlich dann die Business Rules aus. Da gibt es eben diese Ebenen, die ich vorhin schon gesagt hatte. Und ja, okay. Ja, ich merke schon, ich habe mich zu sehr in der Theorie aufgehalten. Application Rules, dann machen wir jetzt einfach nur noch mal bloß, dass wir mal so ein bisschen Eindruck kriegen, einen Überblick über die Tools. Also Terminus für die Terminologie, Class Editor. Es gibt Command-Line-Tools für die verschiedensten Zwecke und es gibt dieses Document-Interface zur Generierung von LibreOffice-Dokumenten oder OpenOffice-Dokumenten, muss ich eigentlich sagen. So, Development Cycle beginnt also mit der Terminologieanalyse, dann wird das Datenmodell gemacht, dann die Applikation designed, wenn ich eine GUI-Applikation habe, implementiert und letztlich wird dokumentiert. Das heißt, die Implementierung spielt eigentlich nur noch eine relativ untergeordnete Rolle. Das hier ist so ein Screenshot vom Terminus. Das heißt, mit dessen Hilfe man ein Terminologiemodell gestalten kann, das Terminologiemodell prüfen kann, ein Datenmodell daraus generieren kann und eben auch die Dokumentation erzeugen kann. So, Class Editor, das ist dann das Tool, mit dem ich das Schema bearbeiten kann. Hier gibt es also Wizards und alles Mögliche, sodass das Erarbeiten, also ich habe ja schon das Schema sowieso, wenn ich ordentlich gearbeitet habe, aus dem Terminologiemodell generiert, macht man aber nicht immer. Also manchmal fängt man auch gleich mit dem Schema an. Es gibt Definitionswizards, wir können Klassendiagramme erzeugen, also die kann man dann anzeigen bei dem dritten Tab, bei dem Graph-Tab, kann man sich dann angucken, wie das Schema aussieht und ich kann ebenfalls wieder die ganzen Prüfungen laufen lassen. Dann habe ich den Designer, wir sehen auf der linken Seite haben wir diese Hierarchie von Properties, das ist also einfach mein Klassenbaum sozusagen mit expandierten Relationships oder komplexen Attributen und dann ziehe ich meine Properties in das Form rüber, kriege meistens ein ziemlich vernünftiges Angebot, welcher Kontrolltyp da benutzt werden soll und habe dann eben wie üblich auf der rechten Seite die Möglichkeit, noch einige Eigenschaften zu verändern. Nach dem Rüberziehen ist also sofort die Verbindung zwischen der Datenbank und der GUI hergestellt. Das heißt, wir kümmern uns im Weiteren nicht mehr darum, wie die Daten gefüllt werden, sondern das wird alles durch Active Data Link erledigt. Der nächste Vorteil ist, dass wir bei der GUI auch sofort Informationen aus den Content-Definitionen übernehmen, die dann wieder über erweiterte Hilfe in der GUI-Anwendung angezeigt werden. Das heißt, hier fängt schon an, die Mehrfachbenutzung der Texte, die wir am Anfang entworfen haben, zu greifen. Das gilt ebenfalls auch für die Titel, also die als Tooltips oder Label, die dabei benutzt werden. So. Da haben wir also dann schon eine Applikation, eine GUI-Applikation, die eine ganze Menge kann. Und da das im Allgemeinen nicht reicht, muss man dann im Class-Editor die Rules, die Regeln und Prozesse definieren. Das kann man dann in einer oder auch gemischt, also man kann zum Beispiel OSI und C++ oder OSI und C# miteinander vermischen, wenn das aus dem einen oder anderen Grunde erforderlich sein sollte. Wie gesagt, demnächst dann auch noch Java. Wir unterstützen Testgeneratoren, das heißt, jede Funktion, für jede Funktion kann Testcode hinterlegt werden, sodass man dann also auch einen Unit-Test relativ einfach aus dem ganzen System generieren kann. Es wird überhaupt furchtbar viel generiert, also für C++ werden generell keine Header-Files geschrieben, das wird alles abgeleitet aus den Informationen, die wir in der Datenbank haben. All der Code hier liegt in ODABAR-Datenbanken und kann somit auf unterschiedlichste Art und Weise ausgewertet werden. Ist es 6:15? 15? A 5, okay. Okay, sorry. Gut, I'm through. So, there's no time for questions. Is there any question? If there are questions, oh nee, also wenn es Fragen gibt, ich stehe auf jeden Fall zur Verfügung und es gibt auch da noch Informationsmaterial, wo wir also einfach nochmal alles aufgeschrieben haben, wenn da jemand noch etwas mehr lesen möchte. Entschuldigung nochmal, das war. Was? Ja, habe ich auch gedacht, ja. Ja, ich dachte auch bis 16.15 Uhr, ne? Bis 17.15 Uhr. Na gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, da müssen wir jetzt keinen Stress machen. Hat jemand noch eine Frage? Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank.